Mögt ihr Geheimsprachen? Wer von euch knobelt gerne? Eine Hand geht hoch. Vielleicht knobeln die anderen auch gerne und mögen das nur nicht zugeben. Keine Ahnung. Aber Geheimzeichen, Symbole haben wir alle. Ständig um uns herum. Auch unser Haus ist ja voll mit Symbolen und Sachen. Und wer genau hingeguckt hat, am Anfang, als Rosemarie uns einführte in das Thema Glaube, Hoffnung, Liebe, da war hier ein Anker, ein Kreuz und ein Herz. Und es waren noch zwei Fische zu sehen. Diese zwei Fische, die ja auch gerade für verfolgte Christen schon am Anfang der Zeit einfach das Geheimzeichen waren, weil Ichthys, das griechische Wort, steht für Jesus Christus, unser Gottes Sohn und Herr, Erlöser. Da steckt es schon drin und mit diesen Kürzeln hat man sich verständigt und so ist der Fisch ein Zeichen für alle. Und gleichzeitig, wo wir nicht in Griechenland, sondern in Schönebeck wohnen, müsst ihr vielleicht jedem erzählen, was bedeutet eigentlich dieser Fisch auf eurem Auto? Ihr müsst vielleicht auch jedem erzählen, warum ihr einen Anker draufkleben hättet. Wenn ihr Seeleute seid oder Fischer oder Angler, dann mag das vielleicht weniger das Problem sein. Aber wenn ich einen Anker einfach so auf meinem Auto kleben hätte, wäre das schon ein Problem. Beim Kreuz, ja, da ist man sich ja schon einig. Das hat was mit Christen und Jesus zu tun. Und wir Christen fangen an, über Symbole nachzudenken. Wie rum ist das Kreuz richtig? Wie weit müssen die Schenkel sein? Wie dick, wie breit, wie schön? Ich sag euch, wir haben in Hamburg manche Diskussionen auch in der Gemeinde über das Kreuz gehabt, das da stand, weil es so verrostet war und weil es aber eine Geschichte hatte. Aber wenn ich euch dieses Symbol zeigen würde, das lernen schon die kleinsten Kinder, dann wüsstet ihr alle, es ist ein Herz. Und jetzt ist aber die spannende Frage, wofür steht das Herz? Wo sitzt dein Herz organisch? Hand aufs Herz. Wo fühlt ihr euren Pulsschlag gerade? Wo ist das Herz? Das Herz, ein Symbol. Wo ist dein Herz? Was steht das Herz? Wie rot, wie rosa, wie gelb? Bei den Handys haben wir ja sämtliche Farbvarianten. Ob wir rotes Herz, schwarzes Herz, gelbes Herz klicken können, blaues Herz, das ist alles egal. Als ich heute Morgen vorm Kleiderschrank stand, sagte mein Mann, jetzt fehlt dir noch was Rotes. Weil er verstanden hat, dass ich blau angezogen habe und blau ist nicht nur eine Farbe, die mir gut gefällt und steht, sondern sie steht ja auch für Hoffnung. Nee, für Glaube. Für mich eher für Treue. Grün ist die Farbe der Hoffnung, sagt man. Für mich ist es die Farbe des Kirchenjahres heute. Und bei dem Thema meinte Andreas, jetzt fehlt noch das Rot für die Liebe. Dann habe ich mir auch noch das Rot gegönnt, um dann passend zur Predigt angezogen zu sein. Aber die Liebe, habt ihr in der letzten Woche vielleicht drüber nachgedacht? Valentinstag liegt hinter uns, aber die Liebe ist ja nicht nur daran bedingt. Es ist ja die Liebe, die uns begleitet. Seit dem Mittelalter ist das Herz dem Symbol für die Liebe. Manchmal verbunden mit Sehnsucht, mit Schmerz, mit Freude, mit Mut, mit Mystik. Ich habe meine Masterarbeit über herzkranke Patienten geschrieben und habe mich viel mit dem Herz in der Bibel beschäftigt. Das Herz ist ja nicht, das nur den Rhythmus angibt, ist auch nicht nur die Lebensquelle, sondern ist immer auch der Sitz des Verstehens. Bei den Hebräern denken wir nicht mit dem Kopf. Die Hebräer denken mit dem Herzen. Das Zentrum des Seins, wenn dein Herz aufhört zu schlagen oder wenn es aus dem Takt kommt, hat man organisch ein Problem, hat man im Leben Probleme, aber als Mitte, als Sitz. Wir kennen in der Bibel schon Sprichworte, die von Herzflattern sprechen oder Herzklopfen, von der Enge des Herzens, von der Weite des Herzens. Verstockt eure Herzen nicht, war letzte Woche unser Wochenspruch, versteinerte Herzen. Das Herz ist immer auch der Sitz des Willens. und in der Bibel auch die Wohnung Gottes. Und in Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Könnt ihr euch ja vorstellen, Liebe ist ausgegossen. Was habt ihr für Bilder? Vielleicht die Gießkanne für Ausgießen? Wie erklärt man das Leuten, die kein Deutsch können oder nicht so in der christlichen Sprache zu Hause sind? Der Heilige Geist ist ja schon ein Thema für sich. Wie spüre ich den? Wie höre ich den? Nächste Woche bin ich eingeladen zum Seminar zu hörendem Beten. Wie verstehe ich die Stimme und das Reden Gottes? Viele Themen, über die wir nachdenken können. Heute Morgen sind wir der Liebe auf der Spur. Was ist Liebe? Was ist Liebe für dich? Es gibt ja so tolle Bücher wie die 5 Sprachen der Liebe und 9 Wege, Gott zu lieben und was es nicht alles an Wegen gibt. Wie verstehst du Liebe? Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, heißt es. Ist das auch die Liebe in dem, was ich verstehe? Was ich vielleicht weitergebe, was ich meine, was Liebe heißen könnte? Die letzten Wochen habe ich mit ein paar Senioren gesungen, Marmor, Stein und Eisen bricht. Und da wurden Erinnerungen wach. Und dann heißt es, aber unsere Liebe nicht. Und hier wird schon mitzitiert, wie schön, und die Köpfe geschüttelt. Und dann flossen die Tränen, weil der Partner gestorben war, mit dem man das immer gesungen hat, mit dem man das immer getanzt hat. Marmorstein und Eisen bricht, nur die Liebe nicht. Ach, und dann gibt es so Diagnosen wie Broken Heart Syndrom, das gebrochene Herzen, was körperlich Symptome ausführt. Das Herz, ein Symbol in jeder Sprache, das Kreuz, ja, in Vielfalt sichtbar und der Anker, für was steht er? Für uns, für die Hoffnung, für Seeleute vielleicht für was ganz anderes. Die Liebe ist, ihr kennt vielleicht Cartoons und könnt Definitionen machen, es ist kaum in Worte zu fassen, beschreibbar, erklärbar. Meinen Mann habe ich gefragt und er sagte als Eheberater, es ist die Entscheidung, ohne Wenn und Aber zum anderen zu stehen. Egal in welcher Situation, egal in welcher Stimmung. Paulus schreibt, die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist freundlich, die Liebe ist wahrheitsfreudig, die Liebe ist das Größte. Und vieles andere mehr werde ich euch gleich vorlesen. Die Liebe ist nicht verbissen, nicht ungeduldig, nicht schadensfroh, nicht nachtragend. Es gibt verschiedene Übersetzungen, verschiedene Begriffe. Wenn Paulus im 1. Korintherbrief dieses hohe Lied der Liebe schreibt, das in manchen Kinofilmen hinten im Abstand ist, im Abspann ist, weil die Liebe so toll beschrieben ist, wie man sie kaum in Worte fassen könnte, die Liebe, diesen Vers, den vielleicht manche auch als Trauvers haben, Glaube, Hoffnung, Liebe, die größte, wie gerne wären wir alle geliebt und würden lieben. Paulus schreibt das in seine Gemeinde nach Korinth, in diese Gemeinde in der Hafenstadt, die eine Vielfalt von Meinungen und Anschauungen und Lebensmodellen schon in der Stadt hat, die im Konflikt sind über das Verhalten. Spannend geht es auch immer über dieses, was ist eigentlich ein unreifes Verhalten und was ist ein reifes Verhalten. Da geht es gar nicht nur um gläubig oder nicht gläubig, sondern um unreif und reif, um wie war ich als Kind und wie war ich als Erwachsener. Und wie bin ich unterwegs? Aber auch, wer folgt wem? Wer findet den einen Prediger besser und den anderen? Wer findet den einen Mitarbeiter besser? Apollos, Paulus, ach, Christus war ja auch noch da. Das ist ja eigentlich unser Fundament. Paulus spricht über unsittliches Verhalten. Wie geht man um in Ehe und Ehescheidung? Wie geht man um mit Sexualität, mit in der Ehe? Wie lebt man da? Wer schläft mit wem? All das bespricht Paulus. Auch die Frage nach Recht und Macht. Wer geht mit wem vor Gericht? Und wie ist das eigentlich mit dem Fleischessen? und der vegetarisch-veganen Frage und dem Götzenfleisch. Das war nämlich nicht die Frage, ob Fleisch essen oder nicht, sondern welches Fleisch isst man? Das, was vorher den Götzen geopfert wurde? Wer hat was? Wer kann was? Wer hat Gaben, die er einbringen kann zum Bau der Gemeinde und wer nicht? All das diskutiert er, die Frage nach der Frau und dem Abendmahl. Die Verschiedenheit, die Vielfalt lesen wir. Und dann landen wir bei den Gaben, beim prophetischen Reden, beim Sprachengebet, beim Zeichen für Geistlichkeit. Die kleinste aller Gaben. Die wenig vorkommt, vielleicht auch öffentlich unter uns. Aber was sagt es aus? Stand ja mal im Gemeindeprofil, dass es einige tun. Da muss man sich erstmal mit auseinandersetzen, welcher Grad an Gemeinde, wie charismatisch, wie fromm, wie evangelikal, wie konservativ. Wisst ihr, als ich meinen Mann kennenlernte, habe ich das ja im Internet getan. Wir haben uns ja im Internet kennengelernt, auf einer Plattform. Und ich habe erst mal alles Mögliche über meinen Mann lesen können. Und da stand, er kann kochen, zumindest Spaghetti kriegt er hin. Und das war für mich schon eine Erleichterung, weil ich wusste, der wird nicht erwarten, dass ich im Fünf-Sterne-Menü koche, weil ich kann nicht kochen. Jetzt lerne ich es ein bisschen. Das Geld war auch nicht sein größtes Thema. Er wollte kein Reichtum, keine Macht. Oh, wie dankbar war ich, weil ich gar kein Geld hatte. Und ihm war es wichtig, mal in Austausch zu kommen. Aber wie dankbar war ich, dass mein Mann da stehen hatte. Er wünscht sich auch, dass wir miteinander schweigen können. Das wäre nämlich ganz schrecklich gewesen, wenn ich gedacht habe, mein Mann will immer von mir unterhalten werden. Wie dankbar bin ich, wenn wir oben schweigend sitzen können, in einem Raum, der eine da und der andere da nicht, weil wir uns nichts zu sagen hatten, sondern weil der eine vielleicht am Computer ist, der andere liest sein Buch und wir sind miteinander unterwegs. Boah, hat mich das entlastet. Ich musste weder kochen, noch reich sein, noch ihn unterhalten. Und er berichtete, dass er gerne predigt, dass er lehrt, dass er Theologe ist und er macht Musik. Wow. Das hat mich gereizt, mich auf den Weg zu machen. Ich habe etwas von ihm erfahren. Wir sind ja in Vorbereitung unserer neuen Webseite. Da werden Leute auch noch erfahren, können auch jetzt schon einiges erfahren. Liebe? Bei mir vielleicht auf den ersten Blick. Ich hatte ein Foto gesehen. Er kannte mich erst nur von meinen Texten, die ich geschrieben habe. Wie ist das mit der Liebe auf den ersten oder zweiten Blick? Wie ist das, miteinander einen Weg zu gehen? Und wie ist das, wenn plötzlich keine Gefühle mehr da sind? Oder wenn man alt und krank und grau wird, wenn vielleicht beruflich Dinge nicht so laufen, wie man sich's wünscht, oder es die Familienleben nicht so stimmt? Liebe, die Entscheidung, den anderen ohne Wenn und Aber anzunehmen, so wie du bist. Ich nehme dich, ich bin dir treu, ich bleibe an deiner Seite, egal wie es ist. Wir hören aufeinander, wir lauschen. Paulus weiß, dass das mit der Liebe nicht so einfach ist und deswegen schreibt er ein Kapitel nach unserem hohen Lied auch der Gemeinde, also strebt nach der Liebe. Liebe habt ihr nicht so einfach, Liebe ist auch immer wieder Bemühung. Liebe ist auch etwas, wonach wir uns ausstrecken. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es dann, das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Ganz schöne Herausforderung, die er uns da stellt. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Und wir wissen, die anderen Stellen, Gott ist die Liebe, das von Gott bestimmt ist. Wie sieht das aus? Ich lese uns erstmal 1. Korinther 13 nach der neuen Genfer Übersetzung. Die Liebe, größer als alle Gaben. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. wenn ich prophetisch Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir aber der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, ich alle Erkenntnis besitze, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, alles hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetische Eingebung, die wir haben, enthüllt ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird alles sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alle Unvollkommenheit ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie ein Kind redet, dachte, wie ein Kind denkt und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ich habe letzte Woche gedacht, das ist wie so ein Weihnachtstext predigen. Jeder von euch kennt die Weihnachtsgeschichte. Was soll man am 24.12. Neues sagen, als Gott hat seine Liebe gezeigt, Gott wurde Mensch, Jesus ist geboren. Diesen Text hier, der gehört mit zur Weltliteratur. Ihr kennt ihn, ihr wisst, die Liebe ist das Größte, alles gut, check. Ich lade euch ein, nochmal genau hinzuhören und vielleicht euch mit auf meinen Weg, den ich durch den Text gegangen bin, nehmen zu lassen. Die ersten drei Verse habe ich überschrieben mit diesem: Ohne Liebe bin ich nichts. Und das Spannende an diesem Text war, als ich ihn lese, in diesen ersten drei Versen, und vielleicht können wir die nochmal zeigen, hier zurückgehend die ersten drei Verse, da spricht Paulus, nachdem er die ganze Vielfalt der Gaben und Möglichkeiten, die eine Gemeinde hat, auferzählt hat, von sich selbst. Nur vom Ich. Könnt ihr ja mal zählen, wie oft das Ich vorkommt. Wenn ich in Sprachen rede, ich bin nichts weiter. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn ich alle Erkenntnis besitze, wenn ich alle diese Gaben habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz geben merke, ich. Und dann könnten wir ja sagen, boah, Paulus, was bist du egoistisch. Ich glaube aber, da ist auch noch was anderes hinter. Paulus hat den Mut, nämlich nicht von Mann zu reden. Wenn Mann das alles hätte, wenn Mann das alles täte, wisst ihr, ich möchte es am liebsten streichen manchmal aus meinem Vokabular. Das hilft nämlich so schön, sich hinter all den anderen zu verstecken. Aber Paulus wird ganz persönlich und sagt, okay, gucke ich doch mal in mein Leben. Wer bin ich denn eigentlich? Okay, wenn ich prophetisch reden könnte, wenn ich Erkenntnis hätte, wenn ich Reichtum hätte, mich sogar für Arme engagieren würde. Und wir wissen von Paulus, dass er das getan hat. Wir würden bis heute nicht die Briefe des Paulus lesen, wenn er nicht Erkenntnis gehabt hätte. Wir würden heute nicht wissen, dass er in Sprachen gebetet hätte, wenn uns das nicht berichtet würde. Und wir Kollekten noch für andere gesammelt hat und sich schlagen ließ im Gefängnis, weil wir wissen es doch alle. Paulus spricht hier über Sprachengebet, über Weissagung, über Hilfeleistung, macht das mit Beispielen konkret. Hans dachte aber immer, gut, hätte ich die Liebe nicht, dann wäre das alles nichts. Wir wollen nachher Kollekte sammeln, auch für die Geschwister in Syrien. Und jeder kann ja sagen, oh, müssen wir tun, weil die Not so leid ist. Ist mein Herz dabei? Oh, ich wünsche mir Gaben. Ich bringe mich in der Gemeinde ein. Ist mein Herz dabei? Paulus spricht hier statt dem Mann oder dem Ihr ganz persönlich von Ich. Er spricht nicht über andere Leute. Er spricht nicht über die oder jenen, sondern nur über mich selbst. Ich. Habe ich Liebe? Habe ich mich entschieden, Jesus, der Gemeinde, den Menschen, meine Gaben zur Verfügung zu stellen, ohne Wenn und Aber? Habe ich mich auch entschieden, den Bruder, die Schwester hier anzunehmen, ohne Wenn und Aber den Menschen zu begegnen? Paulus stellt auch im Zusammenhang des Korintherbriefs diese Frage, habt ihr euch nicht nur für Jesus entschieden und für Gott, sondern seid ihr bereit, von ihm zu lernen? Jünger sind ja die, die von Jesus lernen, ihm ähnlicher werden. Ohne Gott, ohne Jesus bin ich alles nichts. Auch die Perspektive Ewigkeit wäre nichts. Was bin ich ohne Jesus und bin ich bereit zu lernen? Oder weiß ich, wie Gott ist? Habe ich mir mein eigenes Bild von Gott geschaffen? Paulus stellt das alles so in Frage und sagt, ohne die Liebe bin ich nichts. Das ist meine Feststellung. Ohne Gott, der die wahre Liebe ist und die geschenkt hat in Jesus, bin ich erstmal nichts. Und dann in den nächsten Versen beschreibt er das Wesen der Liebe. Die Liebe, sie ist geduldig, sie ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf. Ganz viel, du kannst die nächsten Verse gerne einblenden, Klaus. Die Liebe ist größer als alles. Was ist die Liebe alles? Ihr kennt diese Eigenschaften und am Dienstag, als wir hier gesegnet haben, habe ich statt des Sie auch die Liebe eingesetzt. Und dann könnten wir sagen, Gott anstelle der Liebe. Und wenn du zu Hause diesen Text nochmal liest und dich vielleicht fragst, was ist eigentlich, wenn ich da meinen Namen einsetze? Wenn ich lesen würde für mich, Claudia ist geduldig, Claudia ist freundlich, Claudia kennt keinen Neid und sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, Claudia verhält sich nicht taktlos und so weiter lesen würde, oder dann würde ich an manchen Stellen ziemlich demütig werden. Weil ich weiß ja, wie ich auch wirklich bin in manchen Situationen. Ihr habt vielleicht auch ein Bild und wir haben Bilder voneinander. Aber darum geht es ja ganz bewusst nicht. Sondern Gott stellt uns die Eigenschaften, oder Paulus stellt uns die Eigenschaften der Liebe und auch die Eigenschaften Gottes hier vor Augen und lädt uns ein. Das ist der Maßstab aller Dinge und da prüf dich doch selbst. Und wisst ihr, eine Stelle ist mir aufgefallen. Es ist immer davon die Rede, wie die Liebe ist. Aber an einer Stelle heißt es, sie freut sich. Die Liebe, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Die Liebe freut sich. Sie freut sich aber an der Wahrheit, heißt es bei Luther. Und ich habe gedacht, Liebe ist ja auch so ein Ding. Liebe könnte ja auch, wenn man diesen Text nimmt, denken, oh, ich kriege ständig einen auf den Deckel. Jeder darf in meinen Garten und in meine Wohnung gehen, meine Grenzen überschreiten. Oh, Liebe hat auch mit Wahrheit zu tun. Liebe hat mit Offenheit zu tun. Ich habe gestern eine Mail geschickt, die fiel mir nicht leicht, weil ich wusste, mein Gegenüber freute sich so an dem, was er getan hat und hat sich darüber gefreut, was er mir zeigen konnte. Und ich habe es ertragen, die letzten Tage immer wieder mich nachgefragt, oh, er freut sich so, ich freue mich einfach mit. Aber die Wahrheit war, Es hat mich auch verletzt. Und gestern konnte ich den Mut fassen, jemanden diese Mail zu schreiben und zu sagen, du änder doch da nochmal was, das verletzt mich. Und dann kommt die Antwort, so wünsche ich mir, dass wir ins Gespräch kommen. In einer Wahrheit und Offenheit. Das heißt nicht alles schön finden, das heißt auch nicht alles ertragen zu müssen, auch wenn die Liebe alles erträgt. Darum geht es ja nicht, dass ich mich völlig aufopfer und mich schlagen lasse oder mich klein kriegen lasse, sondern der Liebe Raum gebe. Und das Ziel bringt Paulus zur Sprache. Auch Jesus hat sich übrigens ja nicht alles gefallen lassen. Jesus hat nicht nur den Tempel ausgeräumt. Jesus hat auch gesagt, Schluss jetzt hier. Jesus hat sich auch mal zurückgezogen. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Manchmal ist lauter Schuld und Scham im Spiel, dass wir uns verstecken. Wir uns nicht sagen, was verletzt. Aber dann fehlt auch die Würde, der Raum zwischen dem Ich und Du, der Andersartigkeit anzuerkennen, der andere ist doch anders. Manchmal ist es auch gut, auf Beziehung einen Abstand zu wagen und zu sagen, wir müssen erstmal heil werden. Aber das Ziel ist, Barmherzigkeit und Vergebung zu werden, meine eigenen Anteile zu sehen, sich ein Bild vom anderen zu machen, ist keine Liebe. Aber raus aus den Schubladen zu gehen, aufeinander zuzugehen. Paulus schreibt ja diesen Kontext mitten in diesen Fragen um den Gaben, und nur der ist geistlich fromm oder begabt? Nee, eben nicht. Die Liebe, die nimmt an. Und die Liebe soll Raum kriegen. Und dann kommt Paulus in den letzten Versen dazu, dass er sagt, so, und jetzt geht es nicht mehr nur ums Ich, sondern auch ums Wir. Und wenn du die nächsten Verse mal anzeigst, bitte. Jetzt nimmt er die Gemeinde in den Blick und sagt, was wir erkennen, liebe Geschwister, was wir so alles uns für richtig halten, das ist doch alles nur Stückwerk. Das ist alles nur ein Teil des Ganzen. Gott ist noch viel mehr. Auch das, was Paulus jetzt von der Liebe erzählt ist, Gott ist noch so viel mehr. Die Liebe ist noch so viel mehr. Die Welt ist voller Liebesgedichte und jeder beschreibt die Liebe nochmal anders. Und jetzt schreibt er, was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Ob es prophetische Reden ist, ist nur ein Teil des Ganzen. Am Ende aller Zeiten wird sich das Vollkommene zeigen. Und dann beschreibt er in Vers 8, Weissagung, Sprachengebet werden vergehen. Die Unvollkommenheit des Menschen wird ein Ende haben. Der Mensch soll den Blick aufs Heute und das Zukünftige richten. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vorne ist, sagt Paulus an anderer Stelle. Das Vollkommene wird erscheinen. Und ja, früher warst du ein Kind, auch im Glauben vielleicht. Aber es ist Zeit, erwachsen zu werden. Sehen und erkennen ist gefragt. Und irgendwann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist das Ziel. Und Paulus spricht vom Wir und nimmt sich immer wieder in die Demut hinein. Jetzt erkenne ich, dass ich nur einen Teil des Ganzen erkenne. Und ich auch die anderen brauche, um das Ganze zu erkennen. Die reale Sicht auf sich selbst und auf die anderen bringt Paulus jetzt zur Sprache und sagt, es ist ein Weg, es ist noch ein Prozess. Das Ziel wird sein, wir werden bei Gott sein. Dann werden wir verstehen. Wir haben gesungen, Jesus, wir sehen auf dich, deine Liebe, die will uns verändern. Das ist auch noch ein Lernfeld. Niemand von uns ist vielleicht schon da angekommen, wie die Liebe hier beschrieben wird. Liebe müssen wir üben. Liebe dürfen wir üben. Liebe können wir üben. Ich glaube, Paulus lädt uns mit diesem Kapitel nicht nur ein, zu gucken, ja, und die Liebe ist die größte, und die Glauben und den Hoffnungen haben wir auch, sondern auch, lasst uns barmherzig miteinander sein. Weil du weißt doch, wo du bist, als Mensch. Gestehst dem anderen auch zu und lasst uns gemeinsam als Gemeinde, als Einzelne nach der Liebe streben. So endet es dann, wenn er in 14 weitergeht. Das soll also eure Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Und dann sagt er nicht das Sprachengebet oder anderes, was so nach außen vielleicht besonders und fromm aussieht, ist das Entscheidende, sondern das prophetische Reden. Und damit meint er auch nicht nur die Zukunftsvision, sondern Gottes Wort soll hörbar werden in diese Zeit hinein. Und sichtbar und praktisch, dass wir den anderen lieben. Am Dienstag, dafür brennen die Kerzen hier vorne auch noch, haben wir einfach Kerzen auch angezündet für die, an die wir gedacht haben, weil sie unser Gebet brauchten. An Ehepaare und Ledige, an Witwen und Waisen. Wir haben hier gesegnet und gebetet. Und vielleicht fängt da die Liebe an, indem wir dem anderen Gutes zusagen und einander uns berühren. Nicht nur äußerlich, indem wir die Hände geben, sondern von Herz zu Herz. Amen.